Unternehmer-Jam-Sessions. Von Träumen zu Zielen. Heute mache ich's oder lass es. Entweder wieder scheitern oder es klappt jetzt. Bestimme selbst, wie voll oder leer mein Glas ist. Mit dieser Line von LST The Funky Child herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und ich freue mich, dass Jenny aus Costa Rica zu Gast ist im Real Talk. Und ich weiß, glaube ich, tatsächlich gar nicht ihren Nachnamen. Und sie wurde mir vorgestellt mit Jenny aus Costa Rica von dem wundervollen Christian Heller. Und als sie mich das erste Mal angeschrieben hat, hat sie mich auch selber so angeschrieben. Hallo, hier ist Jenny aus Costa Rica. Und anhand des Wordings könnt ihr schon erahnen, dass sie vermutlich mittlerweile auf Costa Rica lebt. Und genau so ist es auch. Und es ist ein wirklich sehr, sehr, sehr spannender Werdegang. Denn nicht nur, dass sie den Mut hatte, alleinerziehend nach Costa Rica auszuwandern, sondern sie hat sich im gleichen Atemzug auch noch selbstständig gemacht. Und über beides sprechen wir sehr intensiv im Real Talk. Dabei geht es, wie ich schon sagte, um Mut, wie sie den Mut gefasst hat, um Glaubenssätze, wie sie mit Glaubenssätzen umgeht und noch über so vieles mehr. Also es ist wirklich ein sehr, sehr spannender Real Talk. Und sie hat nicht nur eine, auch nicht zwei, auch nicht drei, sondern ich meine 4 Buchempfehlungen im Petto. Also freut euch auf den Real Talk und den Freestyle und die Props mit Jenny. Und dann hören wir uns nochmal ganz kurz im Outro wieder. Ach ja, und wir steigen übrigens ein mit der Frage, worin sie ihren Doktor gemacht hat. Denn es ist nämlich Frau Dr. Jenny Zobel. Jetzt weiß ich sogar wieder ihren Nachnamen, wenn ich das überhaupt richtig gesagt habe. Und die Frage war eigentlich gar nicht so ernst von mir gemeint, hatte nur Bezug genommen auf eine Story, die sie vorher gepostet hatte, weil sie gesagt hat, sie wundert sich immer, weil sie so eine spannende Geschichte hat mit Auswandern nach Costa Rica. Und die meistgestellteste Frage, die sie immer bekommt, ist, worin hast du eigentlich deinen Doktor gemacht? Und von daher habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, sie auch diese Frage zu stellen. Und oder ihr auch diese Frage zu stellen, so heißt es korrekt, oder? Ist ja auch egal. Ihr wisst, was ich meine. Also jetzt viel Spaß. Wir steigen, wie gesagt, damit ein, worin sie ihren Doktor gemacht hat.
Also, worin ich meinen Doktor gemacht habe in Molekulargenetik, Humanmedizin letzten Endes. Also mich hat Medizin immer schon total interessiert, in der Schule, im Abi Biomathe LK gewählt und hatte schon so den Plan, irgendwas rauszufinden in der Forschung, was sonst noch keiner so richtig weiß. Und diese ganzen molekularen Themen haben mich total fasziniert, aber ich wollte nicht Ärztin werden, weil ich bis heute ein Problem damit habe, wenn Menschen nicht machen, was ich sage. Und ich glaube, das ist einfach der Alltag eines Arztes. Und diesen emotionalen Stress oder diese emotionale Lernaufgabe wollte ich mir ersparen. Deswegen bin ich in die medizinische Forschung gegangen und habe dann erstmal studiert in einer ganz kleinen Hochschule in der Nähe von Bonn in Rheinbach, weil es da ein Studiengang war, der sehr abgespeckt war. Also da ging es wirklich nur um den molekularen Teil, keine Zoologie, keine Botanik. Jetzt inzwischen bereue ich es ein bisschen mit der ganzen Flora und Fauna hier im Hintergrund in Costa Rica, dass ich da nicht ein bisschen mehr drüber weiß. Aber es war auch ein sehr kurzes Studium. Es waren wirklich nur 3 Jahre. Und dann kam noch dazu, dass ich zu den besten 5% im Semester gehörte. Und dann haben sie mich mehr oder weniger auch an so eine Elite-Universität geprügelt, wo die Uni einfach Plätze hatte. Und ich wollte da eigentlich gar nicht hin. Aber ich habe mir das einreden lassen, weil ich diese Anerkennung von dieser Professorin damals einfach so genossen habe eben auch. Und was ich schon wusste zu dem Zeitpunkt war, dass konventionelle Biologen ohne Doktortitel eigentlich keinen Job finden. Also Biologie zu studieren, ohne einen Doktor noch zu machen, machte eigentlich rational keinen Sinn. Und genauso habe ich das dann gemacht. Ich bin dann an diese Elite-Uni nach Schottland gegangen, an die University of Dundee, habe da ein Jahr übersprungen. Das konnte ich, weil so gut in Deutschland. Und habe dann quasi in meinem 3. Jahr des Studiums schon meine Abschlussarbeit geschrieben und damit den Abschluss bekommen, den die dort in Schottland eigentlich erst nach 4 Jahren bekommen oder das Äquivalent von dem Master in Deutschland, sodass ich quasi nach 3 Jahren Studium schon die Voraussetzungen erfüllt habe, einen Doktor zu machen, also mein PhD zu machen. Und das habe ich dann noch im Anschluss gemacht in London, am Imperial College London. Und da wusste ich schon auch, dass ich in die Krebsforschung möchte und auch Genetik super spannend fand. Und ich habe dann ein Projekt gefunden, was einfach beides zusammengebracht hat, was ich auch inhaltlich spannend fand. Also habe da gentechnische Methoden genutzt, um in der Onkologie Dinge besser zu verstehen letzten Endes. Und das war dann meine Abschlussarbeit. Und ich habe aber da in dieser Zeit in der Hämatologie gearbeitet. Also da ging es halt viel um Bluterkrankungen, also viel um Onkologie natürlich. Und das ist ein Spezialgebiet in der Medizin, wo Wissenschaft und Mediziner sehr, sehr nah beieinander sind. Also wir haben ganz viele Ärzte mit im Labor gehabt, weil so viel von der Behandlung in der Onkologie und in der Hämatologie experimentell noch ist, weil es da einfach so viele neue Sachen gibt. Also das ist ein ganz, ganz enges Ding in diesem Department gewesen. Und das hat dazu geführt, dass wir so viele Ärzte im Labor hatten und die kamen dann immer rein mit ihren Kitteln, aber darunter halt anständig angezogen, so Hemd gebügelt, Stoffhose und ich Jeans, Flipflops und irgendwie ein Top. Und das war total verrückt für mich, eigentlich zu sehen, wie da die Ärzte morgens reinkommen und dann am Nachmittag sind die immer noch in die Klinik gegangen und haben Menschenleben gerettet. Und ich habe in meinem Gefühl eigentlich nur Geld in den Labormülleimer reinproduziert. Ich habe diesen Impact von meiner Arbeit dann nicht so richtig gesehen. Und ich habe halt gedacht, die da mehr in der Medizin sind, in der Behandlung von Patienten, die sind da näher dran an dem, was ich eigentlich machen wollte. Und so bin ich dann darüber in die Pharmaindustrie gegangen, wo ich einfach mit klinischen Studien gearbeitet habe. Dann, also ich bin dann aus der Wissenschaft raus in die Industrie und habe das dann noch 12 Jahre gemacht, dann im Anschluss, weil ich die Welt retten wollte und ein cooles Leben haben wollte. Also ich dachte, wenn man halt einen Doktor hat und wenn man immer gute Noten hat, dann hat man am Ende ein geiles Leben. Das habe ich gedacht.
Und warum kamst du zu der Annahme, dass das so ist mit guten Noten und einem Doktortitel, dass man dann ein geiles Leben hat? Also
muss total ja auch verrückt, oder? Ja. Also ja, weil ich einfach nichts anderes kannte. Also meine Eltern sind beide angestellt gewesen, jetzt sind sie inzwischen beide in Rente. Und die haben super hart gearbeitet. Und den einzigen Unternehmer, den ich kannte, das war ein Elektromeister aus Berlin, der auch ein bisschen was mit Immobilien, glaube ich, gemacht hat. Und das ist der beste Freund von meiner Mutter gewesen. Und der hatte nie Geld. Dem haben wir manchmal Geld gegeben für Sprit, damit der uns besuchen kann in der Nähe von Köln, von Berlin. Ich habe gedacht, Selbstständige, das war der einzige Unternehmer, den ich kannte. Ich dachte, das ist keine gute Idee. Ich kannte keinen, der das erfolgreich betrieben hat. Und meine Eltern haben einfach immer angestellt gearbeitet.
Selbstständige ich haben wusste, schlechte Noten.
Ich weiß gar nicht. Ich habe also über Qualifikation habe ich da gar nicht so nachgedacht. Aber ich habe gedacht, wenn du einfach den höchsten Bildungsabschluss dir besorgst, den du haben kannst, dann verdienst du am Ende auch das meiste Geld. Das habe ich wirklich gedacht.
Okay, und es kam nicht so offensichtlich?
Nee. Ich habe dann die höchste Tarifstufe verdient, so als promovierte Biologin, super hoch qualifiziert, also höher ging es nicht. Und ich dachte, ist das jetzt euer Ernst? Warum verdient mein bester Freund, der einfach nur so ein oller Personal Trainer ist und da mit irgendwas im Internet macht, warum verdient er 1 Million im Jahr? Ich habe doch viel härter gearbeitet vorher. Verstehe ich nicht. So, das war der Wake-up-Call. Eigentlich zu sehen, dass mein bester Freund das Leben gelebt hat, was ich eigentlich gedacht habe, was ich dann habe. Nämlich immer über den Winter im Warmen sein, immer Zeit zu haben für Freunde treffen, egal wann am Tag die halt Zeit haben. Einfach nicht den ganzen Tag arbeiten, sondern sich das selber einteilen zu dürfen. Und der hat noch nicht mal Kinder. Also ich habe dann auch einfach gemerkt, wie aufwendig das ist, ein Kind zu haben neben einem konventionellen Arbeitsverhältnis. Also es ist bei mir jetzt ja erst 2,5 Jahre her, aber es ist wirklich skurril, dahin zurückzudenken.
Okay. Und was hast du dann beschlossen, als du das festgestellt hast? Da warst du schon Mama, also da hattest du schon ein Kind.
Genau. Ich habe einfach... Da kam dann noch die Pandemie obendrauf, zu der Zeit, wo gefühlt in Deutschland die meisten Menschen einfach durchgedreht sind. Und ich habe gab so eine spannende Erkenntnis für mich auch, als ich in London war, in dem PhD, da waren ja ganz viele internationale Leute dort im Labor, auch aus Indien, Pakistan, aus Asien, was weiß ich. Und oft, wenn jemand Neues kam, hat man gesagt so, hey, wo kommst denn du her, wenn man es nicht am Akzent eh schon gehört hat. Und ich weiß noch, dass immer, wenn ich gesagt habe, hey, ja, ich bin aus Deutschland, ich mich ein Stück weit stolz darauf gefühlt habe. So. Und dann kam die Pandemie und dann habe ich auch im internationalen Kontext weiter arbeitstechnisch mich bewegt und habe gemerkt, wie ich anfange, mich für meine Nationalität zu schämen aufgrund von der Pandemie und wie die Menschen miteinander umgegangen sind in Deutschland und wie sie auch mit Kindern umgegangen sind und wie sie Grundbedürfnisse wie körperliche Nähe plötzlich rechtlich verbieten. Einfach so, für mich war das so ein Moment, wo also das Äquivalent gewesen wäre mit so, und jetzt hören wir mal alle auf zu atmen, zum Wohle aller. Und ich denke mir so, ist das jetzt euer Ernst? Also ich habe wirklich gedacht, in welchem Film bin ich hier? Das kam natürlich darauf noch dieser Druck. Meine Tochter war da zu der Zeit 5 und drohte dann quasi in die Schule zu müssen, in dieses System. Und dann habe ich gedacht, ihr kriegt mein Kind nicht. Und das, was inhaltlich im deutschen Schulsystem unterrichtet wird, halte ich jetzt auch nicht als die beste Vorbereitung aufs Leben. Und das alles zusammen plus diese Unzufriedenheit auch in dem Job, dass ich da einfach gedacht habe, ich habe das Ultimum eigentlich gemacht und verdiene einfach wirklich albern wenig Geld für das, was ich da so jahrelang rein investiert habe. Ich habe mir das einfach anders vorgestellt. Und ich kannte eben jemanden, der ist dann einfach ins Community-Based Marketing gegangen. Der war im Winter immer auf Bali oder irgendwo, wo es warm war. Mit dem bin ich mal spazieren gegangen im Westpark in München und über den Sommer. Und der konnte sich immer zeitlich nach mir richten, wann ich halt konnte in meiner wenigen Freizeit, immer nur Nachmittag und immer nur, wenn die Tochter dann beim Vater war und so, und immer gut gelaunt. Und dann meistens so Oktober rum oder so habe ich ihn dann angerufen und habe gesagt, hey, du, gehen wir jetzt wieder spazieren, wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Ah ja, nee, ich bin jetzt da in Thailand, ich komme wahrscheinlich dann so im Mai wieder. Und ich habe einfach gemerkt, wie das einfach mich traurig, wütend, neidisch alles möglich gemacht hat. Und dann wirklich habe ich auch manchmal gesagt, ich weiß nicht, ob ich dich dann noch mag, wenn du dann wiederkommst. Und aus diesem Neid ist aber auch Neugierde entstanden. Und zu deiner Frage von eben, was können erste Schritte sein, ist, glaube ich, das Potenteste, was man machen kann, sich mit Menschen zu umgeben, die das schon leben, was man eigentlich gerne hätte, diesen Neid auszuhalten und wirklich sich einfach mit denen umgeben. Einfach. Und das kann so einfach sein. Du musst nicht jetzt auf den Golfplatz gehen. Es reicht, wenn du einfach auf Social Media Menschen abonnierst, die das Leben schon leben, was du lebst. Hör denen einfach zu, was die reden. Schau einfach, was die machen. Frag die, wie sie da hingekommen sind. Frag die, was man dafür lernen muss. Und umgib dich einfach energetisch letzten Endes mit diesem Volk. Das ist, kostet nichts. Und dadurch ist es wie Priming letzten Endes. Das, wenn man, je mehr man sich dort aufhält bei diesen Menschen, desto mehr Möglichkeiten entdeckt man dann so nach und nach auch für sich und kann sich dann nach und nach vorstellen, das selber vielleicht auch möglicherweise zu tun, weil eine Rocket Science ist es jetzt nur auch nicht.
Ja, das heißt, du hattest da deinen guten Kumpel, der dir als erstes gezeigt hat, sage ich mal, wie es so sein kann. Und hast du dich dann noch weiter reingesneakt in die Community? Hast du dich mit anderen Menschen noch umgeben?
Oder wie ging's bewusst weiter? Eigentlich nicht, aber dadurch, dass ich so viel mit ihm im direkten Austausch war, hat er mir ganz oft Leute oder Accounts von Menschen geschickt, mit denen ich mich dann auch identifizieren konnte, noch tiefer, also vor allen Dingen Mütter mit Kindern, weil er selber ist in einer festen Beziehung inzwischen, aber hat halt keine Verantwortung für noch ein Kind. Also er hat mir eigentlich Beispiele gezeigt noch von anderen Frauen, die auch das irgendwie geschafft haben, und darüber ist das dann eigentlich gekommen, so nach und nach. Ich habe dann der erste Shift, der passiert ist, war, dass ich angefangen habe, mir vorstellen zu können, dass diese Profession, in der er arbeitet, was für mich sein könnte. Und dann Es ist total selbstlos gewesen von ihm damals. Der hätte mich ja einfach, also wir sind im Community-Based Marketing, der hätte mich ja eigentlich nur rekrutieren brauchen. Aber was ich ihm so ein bisschen vorwerfe bis heute, dass er es nicht getan hat, aber ich habe gesagt, hey, das Produkt, mit dem du arbeitest, damit kann ich nichts anfangen. Wir müssen was finden, was zu mir passt. Ich bin Hippie im Herzen, ich bin Yogalehrerin auch gewesen zu dem Zeitpunkt. Ich habe gesagt, ich kann mich damit nicht, der hat damit so einem Fitnessdrink gearbeitet und ich habe gesagt, das ist nicht meins. Ich will nicht rumlaufen und mit dem Finger auf die Leute zeigen und sagen, hey, du hast da Bauchfett und Insulinresistenz, das ist nicht mein Ding. Ich will, dass die Leute sich selber lieben und dann kommt der Rest danach. So. Und der hat mir dann eigentlich geholfen, in dieser Branche ein bisschen zu navigieren und zu schauen, hey, welche Firmen könnte ich denn, wären dann vielleicht ein bisschen mehr in Resonanz und Alignment mit meinen Werten fürs Leben. Und da, das war dann so ein bisschen so dieser Shift. Also der erste Schritt war einfach, hey, ich kann mir diese Profession vorstellen für mich. Und der zweite war, eine Firma finden, die da für mich passte. Und dann auch einmal zu scheitern auf dem Weg.
Ja, tatsächlich. Vielleicht kannst du ganz kurz für die Leute da draußen erklären, die es nicht wissen, was Community-Based Marketing genau bedeutet oder ist.
Community-Based Marketing ist letzten Endes ist Netzwerk-Marketing, aber ich finde den Namen Community-Based Marketing wesentlich treffender. Zum einen, weil Netzwerk-Marketing einfach super stark in Verruf gekommen ist als Begriff. Diese Branche ist sicherlich nicht perfekt und das größte Problem, glaube ich, mit dieser Branche ist, dass das einfach jeder starten kann. Das kann einfach jeder starten und das Invest, was man da tätigen muss am Anfang, darf man gar nicht drüber reden. Das sind jetzt irgendwie, in meinem Fall sind das 49 Euro pro Jahr. Stell dir mal vor, für 49 Euro pro Jahr kriegst du einen Mentor oder eine Mentorin an die Seite, der oder die einfach eins zu eins mit dir arbeitet und dein Business einfach aufbaut. Und das macht der oder diejenige einfach kostenlos. Wenn die Menschen so wenig rein investieren in so einen Start, das starten einfach viel zu viele. Und da gibt's keine Ausbildung letzten Endes für. Das heißt, ganz viele starten das, werden nicht ausgebildet, gehen irgendwie auf eine unangenehme Art und Weise mit Menschen ins Gespräch. Und das ist dann so diese Kollektiverfahrung, die die Gesellschaft mit dieser Profession hat. Aber wenn man das einfach auf einem professionellen Level betreibt mit einem Team und sich einfach ausbildet, dann hat es einfach, also wenn ich antworten müsste auf die Frage, für wen ist das was? Das ist einfach total cool für jemanden, der, natürlich ist es prädestiniert für Leute, die wenig Anfangsinvest haben grundsätzlich, aber vor allen Dingen hilft es Menschen, ein bestehendes System zu nehmen, was halt im besten Fall einfach schon funktioniert und die eigenen unternehmerischen Fähigkeiten, die schon da sind, dort an dieser Stelle einzusetzen und weiter auszubauen. Ich habe in meiner Zeit in dem PhD habe ich sämtliche Unternehmensfortbildungskurse mitgenommen, die es gab. Da ging es wirklich um Intellectual Property, da ging es um Leadership, da ging es um Patentrecht. Diese ganzen Dinge, die man als Entrepreneur eigentlich braucht, die habe ich aufgesaugt. Aber das ist immer für mich daran gescheitert, dass ich keine eigene Idee hatte, die ich vermarkten konnte. Und im Community-Based Marketing hast du einfach die bestehende Idee und das Produkt hast du halt einfach schon da. Das heißt, du brauchst nur noch deine eigenen Fähigkeiten, die schon da sind und die du einfach noch finden und entwickeln musst. Und du hast eine Community, die dir hilft, das aufzubauen. Und mein Tun ist tatsächlich der Grund, warum ich ja dann irgendwann aus der Wissenschaft weg bin, ist, ich wollte irgendwie einen Unterschied bei den Menschen einfach machen. Und ich habe es nicht gesehen. Und da bin ich jetzt in einem Umfeld, wo ich das sehen kann. Ich kann einfach Kunden mit einem Produkt zu ihrem Ziel helfen, auf der gesundheitlichen Ebene. Oder ich kann Leute, die sich ein Business aufbauen wollen, von, hey, ich vertraue dir, lass uns das zusammen machen, hinbringen zu, hey, ich habe eine finanzielle Basis, Grundlage für das Leben von einfach meinen Träumen.
Was hast du jetzt für ein Produkt?
Ich arbeite mit exogenen Ketonen. Das hat der ein oder andere vielleicht schon mal in dem Kontext gehört von Fasten und von Ketose. Das ist auch der Hintergrund, warum alle rumlaufen und sagen, ja, iss mal ein bisschen weniger Zucker und verzichte mal ein bisschen auf die Kohlenhydrate, mach mal ein bisschen Low Carb, mach mal ein bisschen 16:8. Das geht alles in diese gleiche Richtung. Ich glaube, die neuesten Zahlen, die es da so gibt, sind, dass, glaube ich, 60% der Deutschen eigentlich eine Insulinresistenz haben und das nicht wissen. Also mein Gefühl davon ist, dass eigentlich der größte Teil der ganzen Krankheiten und Wehwehchen in der Gesellschaft eigentlich durch diesen Shift in der Ernährung zustande gekommen sind. Dass wir früher einfach dieses industriell verarbeitete Getreide einfach gar nicht hatten. Da bist du einfach da durch den Dschungel gelaufen und hast da mal ein Tier erlebt. Und also Paleo-Ernährung letzten Endes. Das ist nicht artgerecht, wie wir uns heute ernähren. Einfach morgens Frühstück mit Müsli am besten noch. Und, dann irgendwie noch ein Vormittagssnack und mittags dann das Mittagessen und abends dann nochmal essen und dann irgendwie direkt ins Bett zu fallen. Wir sind einfach für Essensfenster von 1 bis 2 Mahlzeiten sind wir einfach vom System ausgelegt. Und da sind wir so weit von weggekommen durch die Gesellschaft. Und da setzen quasi die Ketone an. Weil wenn man diesen Stoffwechselzustand der Ketose, es ist ein saubererer, also im Vergleich zu Glucose, wenn du aus Glucose oder Kohlenhydraten Energie gewinnen möchtest, dann ist es so wie so ein dreckiger Dieselmotor. Du hast einfach sehr viel Abfallprodukte und Entzündungen, die dadurch entstehen, ganz viele freie Radikale und so Zeug. Und du brauchst relativ viel Sauerstoff auch. Und die Energiegewinnung aus Ketonen ist eine saubere, sie ist eigentlich sogar antioxidativ und sie stellt viel mehr Energie bereit und macht nicht so viel Müll, könnte man so ein bisschen sagen. Und also die potentere Energieform letzten Endes. Und es gibt super viele Signalmolekülwirkungen von diesen Ketonen eben auch, die idealerweise aus der Verstoffwechselung von Fett in Energie zustande kommen, die auf die Gesundheit einfach wirken. Also antiinflammatorisch, parasympathisches Nervensystem, Blutzucker ist einfach stabiler, Cortisol, der ganze Stresslevel geht runter, es gibt einen Einfluss auf Hungerhormon, Ghrelin, Sättigungshormon, Leptin, solche ganzen Dinge. Also es ist sehr komplex inhaltlich. Und dieses Produkt gibt es noch nicht in Europa wirklich. Deswegen stellst du ja jetzt auch die Frage, kaum jemand kennt das. Und meine Mission ist, das einfach in den Markt zu bringen und möglichst viele Menschen damit einfach zu verknüpfen, weil ich einfach jetzt über 400 Kunden da Transformationen gesehen habe, die darf man eigentlich nicht erzählen, weil das Heilversprechen sind letzten Endes. Aber es ist auch nicht in Ordnung, da nicht drüber zu reden. Das ist das, was ich mache.
Ja, ist das das erste Produkt, auf das du auch gesetzt hast? Weil du hattest ja gerade gesagt, und dann hattest du ein Scheitern. Was genau war das erste Scheitern?
Das erste Scheitern war, genau, also mir war klar, ich möchte eigentlich Netzwerkmarketing oder Community-Based Marketing betreiben und einfach Menschen aufbauen. Über den Content mache ich das ja jetzt mit Social Media letzten Endes, indem ich Mehrwert rausgebe, über den die Menschen anfangen, mich greifen zu können, sodass ich dann das monetarisieren kann und mit den Menschen in ein Gespräch gehen kann, wo einfach bestehendes Vertrauen über den Content schon generiert wurde und die einfach offen sind für was auch immer ich da im Angebot habe. Ich könnte wahrscheinlich auch Waschmaschinen verkaufen. Und ich brauchte aber ein Produkt. Ich habe einfach gedacht, Ketone sind einfach, also natürlich die meisten nehmen damit ab. Und ich habe halt gedacht, ich möchte nicht Leuten beim Abnehmen helfen. Es ist einfach, es war mir zuwider zu sagen, hey, mit dir stimmt was nicht. Und diese Ernährungsberatung und selber auch so ein bisschen so ein emotionales Essverhalten im Hintergrund und das war noch nicht so richtig geheilt. Und ich habe mich da einfach nicht wohl drin gefühlt. Und auch dieser Fitnesswahn, so möglichst wenig Körperfettanteil. Und deswegen habe ich erstmal nach einer anderen Firma gesucht und ich war dann hier, das hängt auch ein bisschen mit Costa Rica zusammen, ich bin dann hier in Costa Rica gewesen und ich habe ganz viel Maracuja gegessen, weil vorher in Deutschland gab es die nicht. Und jeden Tag, glaube ich, so 2, 3, richtig grob im Löffel und so. Und ich habe Neurodermitis eigentlich immer mal gehabt in der Vergangenheit und ich habe so stark darauf reagiert, aber ich wusste nicht, dass das der Grund dafür ist. Und ich habe die immer weiter gegessen, ganzen Monat lang. Und meine Haut war so kaputt davon, also wirklich Ausschlag im Gesicht. Ich habe Cortison mir händeweise ins Gesicht geschmiert und habe das nicht in den Griff bekommen. Bin dann nach Deutschland zurück und dadurch wurde das natürlich besser. Zum einen, weil die Luftfeuchtigkeit nicht mehr so schlimm war. Zum anderen, weil ich einfach keine Maracuja mehr gegessen habe, natürlich. Aber meine Haut sah danach aus, das war wirklich gruselig. Einfach total kaputt durch die krasse Entzündung und auch durch das viele Cortison natürlich. Und ich bin vorher auf Social Media schon unterwegs gewesen und habe so Yoga-Content gemacht. Und da wurde ich immer angesprochen von so einer anderen Firma, ich sage jetzt den Namen einfach mal nicht, die so frische Kosmetik machen. So Kosmetik, wo halt keine Konservierungsstoffe drin sind. Und das war vorher schon, das hat mich schon ein bisschen genervt. Aber als ich dann zurück war in Deutschland, habe ich gedacht, so der Nächste, der mich jetzt von denen da wieder anquatscht, bei dem bestelle ich das mal und probiere das aus. Und mir hat das total geholfen mit der Haut, einfach, dass da was drauf kam, was einfach super natürlich war, ohne Konservierungsstoff. Und das hat halt innerhalb von 2-3 Tagen einfach schon so einen großen Impact gehabt, dass ich gesagt habe, das ist mein Zeichen. Das musst du machen, Jenny. Es ist eine Fügung. Und dann bin ich damit gestartet im ersten Schritt. Problem dabei war, dass es halt einfach, es ist halt, wir sind im Kosmetiksektor, das für die meisten Leute, die haben solche krassen Hautprobleme nicht und für die tut es halt einfach eine Bio-Creme aus dem Drogeriemarkt, die einen Bruchteil davon kostet, einfach auch. Also die Wiederbestellrate war super schwierig. Es gab auch keine Tools in dem Team zur Ausbildung, zur Skalierung, Duplikation, also Dinge. Also diese Profession Community-Based Marketing und ein Netzwerk, die hat halt den Anspruch, oder wenn man sie nachhaltig betreiben will, dann muss man Systeme schaffen, die halt für jeden funktionieren und nicht nur so für so A-Type Personality Intranehmertypen. Und die hatten das alles nicht. Und deswegen habe ich da einfach Vollgas mein ganzes Herz reingegeben, weil von den Produkten war ich überzeugt, aber ich habe einfach nichts damit verdient. Und ich habe später dann auch noch ganz viele andere Leute kennengelernt in der Firma oder auch in anderen Firmen, die das Gleiche erlebt hatten. Und was ich total schade finde, die haben dann einfach gedacht, es liegt an ihnen, und haben dann aufgehört. Und dann haben die natürlich auch eine negative Assoziation mit der Branche grundsätzlich. Und das ist super schade. Also ich hatte das Glück, dass hier dieser Freund, mit dem ich da mal spazieren gegangen war, dass der das gesehen hat, was ich gemacht habe. Hat er gesagt, Jenny, das ist so krass, was du da alles machst und so. Und der hat natürlich auch diesen Transfer machen können, gedanklich, was würde die bei mir verdienen, wenn die das gleiche an Power da bei mir da reinstecken würde. Das hat er natürlich da so, deswegen hat der mir irgendwann gesagt, hat er gesagt, Jenny, das stimmt was nicht. Und das ist nicht, das bist nicht du. Und so ist es dann gekommen, dass er, ein bisschen aus Mitgefühl wahrscheinlich, mich eingeladen hatte zu einem Training von seinem Team. Aber ich durfte nicht sagen, dass ich von woanders komme, so ein bisschen wie trojanisches Pferd. Und da ist dann dieser Shift dann passiert, dass da plötzlich, also ich habe einfach immer gedacht, diese Ketone sind einfach für so Fitnessstudio-Typen, Abnehmen, Selbstoptimierung. Pff. Da stand dann aber eine Frau vorne, auf der Bühne, die ihre Geschichte damit erzählte. Und zwar ist das eben auch eine alleinerziehende Mutter gewesen. Kind, halbes Jahr älter als meine Tochter, die erzählt hat, dass sie durch das Zeug mehr Power für ihr Kind am Nachmittag hat. Und ich dachte so, echt jetzt? Weil meine pädagogische Wertigkeit meiner Kommunikation am Nachmittag, die war wirklich nicht da, wo ich sie gerne gehabt hätte. Ich habe halt einfach, am Nachmittag war ich einfach völlig fertig. Auch natürlich mit einem Job, da war ich ja noch in der Pharmaindustrie, der mich eigentlich nicht so richtig glücklich macht. Also da selber die eigenen Bedürfnisse nirgendwo erfüllt zu haben und dann noch, dann kommt das Kind aus dem Kindergarten und erzählt, was es alles Tolles erlebt hat. Und ich habe einfach nur gedacht, boah, ich will einfach nur, dass es leise ist. Und es ist mir einfach alles zu viel. Ich war einfach super überfordert. Und als ich dann die Geschichte gehört habe von Marina, heißt sie, habe ich gedacht, hey, wenn nur 5% Chance besteht, dass das die Wahrheit ist, was die da sagt, dann muss ich das ausprobieren. Dann mache ich das. Und dann habe ich es gemacht. Und bei mir hat es den gleichen Effekt gehabt. Und dann war das für mich klar. Dann habe ich noch eine Weile das parallel gemacht. 2 Wochen oder so. Aber als ich dann bei dem zweiten, ich benutze die Produkte teilweise immer noch wirklich, aber es war halt damit einfach kein Geld zu generieren. Aber als ich dann in der neuen Firma quasi innerhalb von 2 Wochen mehr verdient habe als bei der anderen Firma in 3 Monaten, habe ich gedacht so, hey, ich will damit auswandern, ich muss davon leben. Nein, das Fahrzeug dafür funktioniert und das andere halt einfach nicht. Das hat dann diesen Shift gebracht. Aber ja, ich habe diese Zeit einfach gebraucht und ich habe ja Gott sei Dank nur einfach 3 Monate dadurch verloren und es war ein wichtiger Zwischenschritt. Auch später eine tolle Lernerfahrung, einfach mit Menschen zu arbeiten, die auch da sind, dass sie schon diese Profession für sich erkannt haben, aber einfach nicht weiterkommen und einfach denken, es liegt an ihnen selbst. Das ist einfach wichtiges Wissen gewesen, was ich dann später natürlich für mein Coaching und meine Rekrutierungen auch brauchen konnte.
Ja, du hattest ganz am Anfang erzählt, dass neben deinem guten Bekannten, den du ja so mit als Mentor hattest, dass der dich auch in Kontakt gebracht hat zu anderen, auch zu alleinerziehenden Müttern. War das für dich ein Thema, dass du für dich anfangs noch gesagt hast, hey, nee, als alleinerziehende Mutter kann ich das nicht, da kann ich nicht in die Selbstständigkeit gehen, da kann ich nicht auswandern oder so diese ganzen Themen, die man da hat?
Total. Also das ist vielleicht, also ich glaube gar nicht, dass das unbedingt nur, also ich glaube, das ist eigentlich ein Thema, was nicht nur Unternehmerinnen oder die, die mit dem Gedanken spielen, eins zu gründen, betrifft, sondern ich glaube, fast jede Mutter, die ein Kind hat, mit einem Mann, mit dem sie nicht mehr zusammen ist. Also dieses Gefühl oder dieser Gedanke, dadurch habe ich jetzt einfach manche Möglichkeiten im Leben nicht mehr. Weil ich muss das, was eigentlich zwei Menschen für ein Kind machen, muss ich alleine machen. Und der Raum für sich selber gar nicht mehr da ist. Also da steckt auch natürlich eine totale Traurigkeit dahinter, dass man natürlich auf der einen Seite diesen Anspruch hat, hey, ich will einfach in meinem Muttersein meinem Kind die bestmögliche Basis und das größtmögliche Selbstvertrauen für ein geiles Leben mit auf den Weg geben. Aber jeder kennt dieses Buch mit diesem Zitat, es braucht einfach ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und was hast du in Deutschland? Also maximal mal zwei Elternteile, in 10% der Fälle vielleicht noch irgendwie Oma und Opa irgendwo, aber das fehlt einfach so viel. Also diese Gedanken hatte ich viel, dass ich gedacht habe, ey, dafür habe ich, also hätte ich jetzt kein Kind, dann könnte ich einfach diese ganzen Dinge machen, weil ich einfach finanziell weniger aufwenden müsste und weil ich einfach nicht hauptansprechend Partner bin für ein heranwachsendes Wesen. Das war super schwer, ja.
Und was hat für dich den Shift dann gebracht, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt trotzdem?
Ja, genau. Es war gar nicht trotzdem, sondern es war dann irgendwann, genau das ist der Grund. Ich habe das dann gedreht und ich habe dann von diesem Gedanken ausgehend, ich kann nicht, weil ich alleinerziehend bin. Der Vater zahlt bis heute keinen Unterhalt und schuldet mir auch so einfach Geld. Da war nie eine finanzielle Unterstützung dabei, eine emotionale, ja, hat einfach viel Zeit mit seiner Tochter verbracht, als wir noch in Deutschland waren, aber diese finanzielle da überhaupt nicht. Irgendwann, als die Pandemie dann da oben drauf kam, kam eigentlich so dieser Wunsch, aus Deutschland wegzugehen oder wirklich so dieser Drang, dass ich mir einfach vorgestellt habe, meine Tochter ist eigentlich relativ, die ist vage, Aszendent vage, für jemanden, der sich damit beschäftigt, reicht das wahrscheinlich schon als Erklärung. Also die ist einfach sehr, sehr anpassungsfähig und sehr, sehr harmoniebedürftig und sehr strukturiert auch in sich. Also die würde in dem deutschen Schulsystem jetzt nicht zugrunde gehen. Ich kenne viele Eltern oder Mütter, die mit ihren Kindern ausgewandert sind, die wirklich aus den Problemen, die dann in der Schule bestanden, daraus dann gegangen sind. Also ich wusste, die wird da schon klarkommen. Und der Rest, der nicht schön ist, den würde ich integrieren können. Aber ganz ehrlich, eine richtige Förderung habe ich da jetzt nicht gesehen. Und das war eigentlich das, was den größten oder den ausschlaggebenden Push dann mir gegeben hat, einfach zu sagen, hey, ich muss, weil ich alleinerziehend bin. Ich muss nicht, ich kann nicht, weil, sondern ich muss hier einfach weg. Und welche Möglichkeiten, ein Business zu starten, gibt's, wo das schnell funktioniert, wo das irgendwie über die Zeit auch einfach ein passives Einkommen generiert, damit ich mehr Zeit für meine Tochter habe, damit ich einfach auch mehr Zeit für mich selber habe. Ich kann nicht und ich will nicht mein ganzes Leben lang Zeit gegen Geld tauschen. Und ich wusste nicht, dass es da andere Konzepte gibt. Also ja, die Pandemie. Die kurze Antwort ist, es war die Pandemie und die drohende Schulpflicht eigentlich meiner Tochter. Aber ich gesagt habe, ich muss, weil...
Ja, wie hat dein Umfeld reagiert, als du das kundgetan hast?
Du mit Umfeld meinst du jetzt Familie, meinst du Familie. Freunde, genau. Meinst du Kindsvater?
Ja, genau all die.
Also mein Freundeskreis, also viele haben ja in der Pandemie ziemlich starke Einbrüche gehabt in ihren Freundschaften. Da hat sich echt so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt. Und es war bei mir schon auch so. Aber ich habe auch gemerkt, dass mein Zirkel von Menschen, mit denen ich mich umgebe, schon ziemlich gut war. Also bei mir ist nicht viel weggebrochen. Das waren einfach Menschen, die offen waren für Entscheidungen von anderen Menschen wahrscheinlich. Also mein Umfeld hat das natürlich ein bisschen verrückt gefunden. Es gab sicherlich auch den einen oder anderen, der so die eigenen Ängste da so reinprojiziert hat und das verurteilt hat. Das gab es schon auch. Meine Mutter, also ich, für mich war das ja klar, wenn ich gehe, dass ich die Leute dann nicht mehr sehe und dieses mich da reinfühlen direkt schon am Anfang in diesem Entscheidungsfindungsprozess, habe ich gedacht, ja, ich packe das. Was ich tatsächlich ein Stück weit unterschätzt habe, war aber, was das mit mir emotional macht, mitzuerleben emotional, was das mit anderen Leuten macht. Das habe ich total unterschätzt. Das ist mir dann erst wirklich in dieser Abschiedszeit, so 2-3 Wochen vorher und auch dann während dem Flug und die ersten Tage hier dann bewusst geworden. Also das ist was, das darf man, glaube ich, nicht außer Acht lassen, selbst wenn man für sich sehr, sehr klar ist, dass das der Weg ist. Also die meisten haben mich unterstützt eigentlich. Das richtige Zweifler oder jemand, der mir das ausgeredet hat, gab es gar nicht. Es gab meine Mutter, die einfach bis heute da sehr drunter leidet emotional, für die das sehr traurig ist. Und es gibt den größten Hate, den ich so abbekommen habe, ist, der war bezogen darauf, dass ich dem Vater meiner Tochter seine Tochter weggenommen habe. Das waren allerdings allesamt Menschen, die uns nicht kennen privat. Aber das ist natürlich auch was, was Menschen grundsätzlich triggert, dass die Mutter einfach das Kind nimmt und einfach geht. Und wir haben darüber gesprochen und natürlich hätte das gerne irgendwie anders gehabt, hat aber auch für sich die Meinung, dass Deutschland kein ideales Umfeld für das Aufwachsen von einem Kind ist. Also was ihn halt am meisten verletzt bis heute, ist einfach, dass er keine Zeit mehr mit ihr hat und dass er sie einfach sehr selten sieht. Die haben Videotelefonie und die haben sich einfach vorher sehr, sehr häufig gesehen. Das ist jetzt natürlich dann einfach weg und das ist eine der Entscheidungen, die ich nicht in so ein Win-Win gebracht bekommen habe. Aber ich glaube, was wichtig ist, im Kontrast zu sehen, ist, was hätte das bedeutet, wenn ich da geblieben wäre? Nämlich, dass ich wahnsinnig unzufrieden gewesen wäre, auch also in meinem gesamten Leben und deswegen einfach schlechter auch für meine Tochter da sein kann, wenn ich in diesem System geblieben wäre. Also das große Ganze, dafür war das richtig und wichtig, aber es ist, heißt nicht, dass alle dabei gewonnen haben. Und natürlich vermisst meine Tochter ihren Vater auch ein Stück weit. Ja. Dafür bin ich viel angegriffen worden.
Ja, glaube ich tatsächlich. Warum Costa Rica? Also wie kam das zustande?
Das ist einfach nur ein Zufall gewesen. Ich habe das gar nicht so richtig verstanden, dass das hier so ein cooles Land ist. Und das, also heute würde ich diese Entscheidung auch bewusst treffen, aber tatsächlich bin ich einfach hier so hingestolpert. Ich hatte eine Beziehungskrise mit meinem damaligen Partner. Ich glaube, das war 21 im Sommer 21. Und es war auch der letzte Winter, der dann kam nach dem Sommer, wo meine Tochter noch nicht schulpflichtig war. Und da habe ich gedacht, hey Jenny, du brauchst irgendwas, worauf du dich richtig, richtig freust. Und für mich war Winter in Deutschland immer eine totale Vollkatastrophe. Also jetzt gerade die Zeit, die ihr jetzt habt, jetzt so im September, wo schon der ein oder andere irgendwie sagt, boah, es ist schon kalt, ich muss schon Klamotten wieder rausholen. Das war für mich eigentlich fast die schlimmste Zeit des Jahres, emotional betrachtet, weil in mir immer dieses Gefühl war, ich habe noch nicht genug Wärme aufgetankt. Ich bin noch nicht bereit für Winter. Es war noch nicht genug. Also wirklich Angst vor der Kälte. Ich habe auch Durchblutungsstörungen in Füßen. Mir sind mal in Schottland meine Füße eingefroren, weil ich so betrunken mit High Heels auf so einer Straßenparty war, Silvester. Also ich kann einfach nicht mit kalten Temperaturen. Und das hat mich fertig gemacht. Ich habe einfach jeden Sommer gehofft, dass der irgendwie länger ist oder dass der Winter nicht kommt. Also Wintersport, wo viele das so toll finden, ist für mich einfach eine Vollkatastrophe. Also ich, ja, und dann das parallel zu einfach in einer Beziehungskrise, wo ich gedacht habe, hey, hat das überhaupt eine Zukunft oder nicht? Ich brauche irgendwas, worauf ich mich freue. Und jetzt kommt der letzte Winter, wo ich mich eigentlich frei mit meiner Tochter bewegen kann, bevor die einfach in dieses Schulsystem abgegeben werden muss. Da habe ich einen Freund aus der Partnerakrobatik gehabt, der immer schon in Costa Rica war im Winter. Und dem habe ich gesagt, hey, du Georg, kann ich da mit hinkommen? Da bist du da wieder da in Costa Rica. Ich weiß nicht genau, wo das ist, aber da ist warm, oder? Kann ich da hinkommen mit einem Kind? Geht das? Und er so, ja, bla, Hippie. Und das, dann habe ich quasi gebucht meinen Flug. Und in dem Moment, in dem ich die Flüge schon im Warenkorb liegen hatte, kommt mein damaliger Freund und der so, hey, was machst du denn da? Und ich so, ich buche jetzt Flüge nach Costa Rica, weil ich brauche irgendwas in meinem Leben, auf das ich mich freue. Klammer auf, du Arsch, warum fahren wir nicht in Urlaub in so eine coole Location? Klammer zu. Aber natürlich nicht gesagt. Und er so, hey, cool, Costa Rica. Ich glaube, da komme ich mit. Und ich so, hä? Seit so vielen Jahren sind wir zusammen und ich wünsche mir immer sowas mit dir und jetzt wie, was, wie, wo, aber okay. Und ich dachte, du bist mit Heidi Klum und ein Topmodels dann wieder in L.A., das ist doch eigentlich die Zeit, wo du eh nicht in Europa bist. Also ja, ich will das eigentlich eh nicht mehr machen. Und ich so, hä, okay. Naja, auf jeden Fall sind wir dann zu dritt für einen Monat nach Costa Rica geflogen, Mitte Januar und Mitte Februar 22. Und da gab es so einen total magischen Moment. Der sah von außen überhaupt nicht aufregend aus, aber ich hatte mein Handy in der Hand und ich bin so einen Weg lang gelaufen auf so einer Permakulturfarm und habe, glaube ich, eine Sprachnachricht an irgendwen in Deutschland geschickt. Und da gab es so einen Moment, wo ich so einfach so gedacht habe, boah, das fühlt sich hier einfach so richtig an und das fühlt sich so zu Hause an und es macht überhaupt gar keinen Sinn, weil du sprichst weder Spanisch, noch weißt du, welches Tier du hier anfassen darfst und welches nicht, welche Pflanzen giftig sind und wo du nicht drankommen darfst. Das ist alles so crazy gefährlich, aber irgendwie so richtig. Das war echt ein super magischer Moment für mich. Und diese Momente, die sich genauso gleich anfühlen, habe ich immer noch hier, immer. Das ist total verrückt. Und das war dieser Anfangsfunke letzten Endes, aber mein damaliger Freund hat zwei Kinder einfach in Deutschland und er hat gesagt, er wird niemals aus. Wir wollten schon auswandern, der hat sogar schon ein Grundstück in Schweden gekauft. Also ich kann meine Körpertemperatur nicht selber kontrollieren, aber ich soll nach Schweden. Aber ich habe gedacht, Hauptsache weg, ist mir egal. Und ja, ich gehe mit dir auch nach Schweden, Hauptsache wir gehen hier irgendwie weg. Und deswegen habe ich das nicht verbalisiert, dass ich mich da so wohlfühle, aber natürlich hat das einfach gemerkt, so. Dass mir da alles so gut tut, auch von der Wärme her. Und dann hatte ich Geburtstag oder kurz davor war es im Februar. Und da hat er mich einmal, da lagen wir morgens im Bett in so einer Holzhütte mit so einem Spitzdach und der Kolibri fliegt irgendwie an der einen Seite rein von dem Haus und auf der anderen Seite raus, weil es ja alles offen ist. Und dann liegen wir da so und gucken da so hoch in die Spinnennetze und dann sagt er so, kannst du dir vorstellen, hier jeden Morgen aufzuwachen? Und ich so, ja. Und habe, glaube ich, die Luft angehalten und mein Herz ist stehen geblieben und alles. Und dann haben wir aber nicht weiter darüber geredet, weil ich einfach Angst hatte, darüber zu reden, weil ihn das natürlich damit konfrontiert, dass seine Kinder in Deutschland sind. Und dann hatte ich noch Geburtstag hier in Costa Rica und hat er dann wieder so einen Satz gesagt. Hat er dann so morgens bei meinem Geburtstag, wo wir da alle gerade so eine Magen-Darm-Grippe hatten, hat er dann so gesagt, ich bin gespannt, ob du deinen nächsten Geburtstag auch hier feierst. Und das war dann tatsächlich so. Weil wir sind da zurückgeflogen, so um Ostern hatte er mit seinen Kindern dann gesprochen, 22. Und als er mit seinen Kindern gesprochen hat, haben wir das eigentlich fix gemacht, dass wir auswandern zusammen. Wir hatten dann noch so ein Permakulturprojekt, was dann es ist auch gescheitert. Um nochmal was Scheitern zu sprechen, ist auch bös gescheitert, also richtig bös, kriminell bös. Und wir sind dann unabhängig, wir haben uns dann nochmal getrennt im Sommer und dann bin ich dann alleine quasi ausgewandert und er dann hinterher ausgewandert. Wir waren dann nochmal zusammen, wir waren sogar mal verlobt, wir sind jetzt wieder auseinander, aber er wohnt 3 Kilometer weiter weg und es ist eine Freundschaft daraus entstanden, jetzt so am Ende. Also ich will sagen, Costa Rica war ein Zufall und ich habe aber inzwischen auch so Leute kennengelernt, die politisch sich sehr gut auskennen, die wirklich Costa Rica als Wahlpunkt ausgewählt haben, also sich gefunden haben, wo es einfach politisch am stabilsten ist, wenn es irgendwelche Kriegsprobleme gibt auf der Welt, wo man hier einfach am sichersten ist. Und Territorialbesteuerung ist natürlich auch eine geile Sache.
Ja, ich wollte gerade fragen, wie ist es, selbstständig zu sein in Costa Rica?
Das ist wie Pippi Langstrumpf. Also, du hast einfach... Also das ist für jemanden in Deutschland ist das wirklich nicht vorstellbar, aber ich habe keine Buchhaltungspflicht. Ich kann Rechnungen stellen, wenn ich das möchte. Ich zahle keinerlei Steuern. Ich bin nirgendwo steuerpflichtig. Also mein Brutto ist mein Netto und das ist auch der Grund, warum, also die Profession, in der ich arbeite, ist man eigentlich das erste Jahr einfach super stark unterbezahlt und dann so der Plan den Rest des Lebens total überbezahlt, wenn man sich einfach dieses passive Volumen, dieses Einkommen über die Zeit natürlich aufbaut. Aber wenn du keine Steuern zahlst, also ich konnte davon hier leben nach 6 Monaten, das ist hier verdammt teuer. Also ich habe Ausgaben in Höhe von $2,500 eigentlich im Monat gehabt mit meiner Tochter, mit Privatschule und Krankenversicherung und Miete für so ein abgeratztes Haus sind halt auch einfach mal $1,000 im Monat einfach. Schule nochmal 500. Lebensmittel sind auch super teuer. Ein Liter Hafermilch kostet $6 zum Beispiel. Also die Preise hier sind sehr hoch, aber trotzdem, wenn du halt brutto wie netto hast, dann geht das schon. Ja.
Ja, und du bist jetzt 2 Jahre da, hast du gesagt? Dann warst du noch 24.
Genau.
Ja.
Ja, ich glaube, 752 Tage müssen es genau sein. Also am 28. August 2022 sind wir geflogen und ich glaube dann am 29. hier angekommen. Der Weg nach Costa Rica, ich bin hier ganz im Süden, an der Grenze zu Panama und zwar auf der Seite, die nach Europa zeigt, also zu Spanien quasi. Und das ist die Karibikseite, die andere heißt Pazifikseite. Und da braucht man, wenn man hierher fliegt, braucht man danach noch, man muss meistens eine Nacht noch in der Hauptstadt übernachten, weil man einfach über Nacht nicht weiterkommt und fährt dann am nächsten Tag nochmal 4-5 Stunden mit einem Shuttle hier runter ins Hebidorf sozusagen.
Okay, und dann verrat uns doch nochmal, was heißt denn kriminell gescheitert?
du
meinst doch, ich mag doch Fuck-up-Geschichten.
Ja, ich sehe jetzt auch keinen richtig großen Grund, das da nicht drüber zu sprechen, aber es gab tatsächlich eine Unterschlagung von Wertgegenständen im Wert von $120,000 in Form von einem Container mit einfach Werkzeug. Es gab schon Fehler von unserer Seite, sich auf ein Projekt einzulassen mit einem Investor, wo es keine schriftlichen Dinge gab. Und was auch nicht zu unterschätzen ist, sind, glaube ich, so ein bisschen so die Art und Weise, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die sehr, sehr gute Anwälte haben und einfach irgendwie auch nicht. Also es ist für mich ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, wie man, selbst wenn man sich irgendwie trennt im Streit, egal was der Hintergrund ist, ich würde es trotzdem einfach, das, was da schon reingebracht worden, ich würde trotzdem einfach einen. Okay, ich glaube, die Wörter, nach denen ich suche, ist, ich kann Rache ganz schwer greifen als Emotion und was das einfach mit Menschen macht. Also, dass wirklich jemand hingeht und jahrelang war man miteinander befreundet und jahrelang hat man einfach gemeinsam Energie, Zeit, Geld in irgendwas reingegeben, dass man dann am Ende nicht einfach sagt, so hey, das funktioniert nicht mehr, wir ziehen das hier einfach irgendwie glatt und wir machen einfach nicht mehr weiter, sondern dass man wirklich versucht, einfach Leute zu zerstören. Das ist für mich ganz schwer greifbar, einfach emotional. Also ich bin halt sehr behütet irgendwie aufgewachsen und ja, ich habe auch schon mal irgendwie Filme geschaut, in denen es kriminelle Handlungen gibt, aber ich habe das noch nie in echt erlebt, dass jemand aus Rache das versucht, anderen Menschen Dinge wegzunehmen, kaputt zu machen, Existenzen zu zerstören.
Du Schaden einfach,
ich selber,
ne?
Richtig, das ist für mich ganz schwer nachzuvollziehen. Also einfach so auch aus, also so, ich glaube, der ein oder andere kennt das wahrscheinlich auch aus Trennungen, aus Scheidungen oder sowas. Ich habe das bei mir nie. Das ist für mich ganz schwer einfach zu greifen, wie man da so shiften kann, weil das für mich nie, also das, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das ist für mich einfach, nur weil ich weiß, dass es das gibt, das selber dann zu erleben, dass das wirklich jemand, dem man mal vertraut hat, dann so agiert, ist einfach wirklich schwierig. Also Gott sei Dank, ich der Plan war eigentlich, dass wir dort alle von leben können, dass dieses Projekt eigentlich eine Lebensgrundlage für uns alle darbietet. So. Ich aber mit meiner Verantwortung für mein Kind wollte mich darauf nicht verlassen und vor allen Dingen brauchte ich sofort Geld, um hier halt einfach leben zu können. Ich bin ja kein Hippie, der einfach irgendwie hier im Zelt irgendwo wohnt und sich so durchschlägt. Ich muss einfach die Privatschule für meine Tochter bezahlen. Ich brauche eine Krankenversicherung und diese ganzen Dinge. Und die anderen Leute, die teilweise in diesem Projekt eingebunden waren, die waren Überlebenskünstler, die haben ihre ganze Aufmerksamkeit und Zeit dort rein investiert. Das konnte ich aber nicht und wäre auch nicht mein Ding gewesen, weil ich einfach meine Tochter hatte. Das ist der Grund, warum ich finanziell nie davon abhängig war, weil ich einfach 100% mein eigenes Business aufgebaut habe in der Zeit. Deswegen, als es dann kaputt gegangen ist, ist für mich eigentlich nur verloren gegangen der Ort, an dem ich eigentlich hätte mir ein Haus bauen können. Und Landpreise sind in Costa Rica nicht teuer. Das konnte ich tatsächlich dann selber oder mit noch Unterstützung von jemand anderem konnte ich das dann hinkriegen, dass ich hier einfach mir ein Grundstück gekauft habe, 5.500 Quadratmeter mit einem Dschungel, mit einem kleinen Haus drauf.
Okay, cool.
Ja.
Und da willst du jetzt auch erstmal bleiben, offensichtlich.
Da will ich auch auf jeden Fall erstmal bleiben. Ich finde das total cool, hier einfach so. Es fühlt sich sehr, sehr sicher an. Also es gibt so Leute, die sagen, oh, du wohnst da alleine als Frau mitten im Dschungel. Ja, aber ich habe einen super gefährlichen Hund. Der ist super groß und super schwarz und bellt super böse. Und ich denke, die würde auch was machen, wenn hier jemand ist. Also Männer mag die zum Beispiel gar nicht. Fremde ist super schwierig. Also hier trauen sich Arbeiter auch nicht am Haus vorbei. Und ich mache jetzt auch nicht so große Anstalten, die zurückzurufen, wenn da jemand hier ist, den ich nicht kenne. Das macht schon sehr, sehr viel Eindruck. Also ich fühle mich hier sehr, sehr sicher einfach. Und ein großer Teil, warum ich mich hier so sicher fühle, ist auch wirklich das Klima einfach. Also ich glaube, das ist was super wichtig ist, mal drüber nachzudenken, wenn man in Deutschland lebt, fühle ich mich bedroht vom Klima. Also ich habe mich bedroht gefühlt vom Klima. Ich bin immer krank geworden, wenn ich mich unterkühlt habe oder sowas. Immer Klamotten mitnehmen, dass du ja irgendwie warm genug angezogen bist. Ich bin hier mal, musste hier mal ins Krankenhaus mit meiner Tochter, weil die sich einen Arm gebrochen hatte. Und ich habe wirklich meinen Kopf verloren in dieser Zeit. Ich war in so einer Panik und es war so eine schlimme Situation. Ich musste dann nochmal zurück, weil ich sogar den Personalausweis vergessen hatte. Ich hatte irgendwie alles. Ich bin einfach rumgelaufen wie ein kopfloses Huhn. Und ich habe auch keine warmen Klamotten mitgenommen. Und wir sind dann halt einfach mitten in der Nacht hier da vorne in so einer Hafenstadt gewesen, die total gruselig war. Und es war Nacht und in Deutschland wäre ich einfach wahrscheinlich erfroren. So, aber hier ist es halt einfach nachts warm. Also für mich ist diese Wärme auch in der Nacht, dass man sich nicht vor der Umgebung schützen muss, ist für mich ein super wichtiger Punkt im Gesamtglück hier in Costa Rica.
Ja, wenn es jetzt Menschen da draußen gibt, die sagen, hey, was die Jenny da macht, das finde ich richtig cool, das möchte ich auch gern machen, die können sich bei dir melden oder wie?
Die können sich bei mir melden, vor allen Dingen, also die meisten, die das ja hören zum ersten Mal, sind ja einfach skeptisch und sind verunsichert und ich verstehe das alles, weil ich meine, ich bin in diesen Job, in diese Profession, in dieses Unternehmen reingekommen, weil mein bester Freund das gemacht hat. Das ist ein bisschen eine andere Nummer, als wenn man hier so ein Mädel im Podcast hört oder irgendwo ja auf Social Media irgendwie findet. Also es gibt da draußen einfach super viele Systeme und auch Netzwerke, die einfach nicht gut funktionieren, weil einfach die Tools nicht da sind. Und es gibt leider nur einen Weg, wie das für dich funktionieren kann, nämlich indem du dir das wirklich genau anschaust. Einfach. Es gibt leider keine Abkürzung. Es gibt für so viel einfach keine Abkürzung. Und wenn jemand sagt so, hey, ich habe da so grundsätzlich so ein Vertrauen zu dir und ich muss halt einfach irgendwo anfangen. Ich finde es cool, wenn jemand das sieht, das einfach, nimmst dir eine Stunde Zeit, kriegst von mir ein Video geschickt, schaust dir das an und schaust einfach, was bei dir für Gedanken passieren. Ob einfach du dir das vorstellen kannst. Und ich mache auch manchmal Content, so mit so kleinen Checklisten eigentlich, wie du so ein bisschen illegale Systeme auch erkennen kannst. Also ich weiß, wie das mich früher total überfordert hat, zu sehen, was ein illegales System ist. Die Leute versprechen dir ja sonst irgendwas über Social Media hier. Das nächste Ponzi-Scheme, Juicy Fields, ist irgendwie kollabiert und die ganzen wilden Sachen. Also mich hat das am Anfang auch total überfordert. Inzwischen überfordert mich das nicht mehr, weil ich einfach für mich so eine Checkliste im Kopf habe, die ich einfach durchgehen kann. Die kann ich auch weitergeben. Also wenn du einfach dir anschaust, zum Beispiel, hey, wo kommt der Wert her? Was wird dir da ausgezahlt? Wodurch ist der generiert? Was passiert mit deinem Einkommen, wenn es keine neuen Leute gibt, die du einschreibst zum Beispiel, die mit dir zusammenarbeiten? Gibt es da so Kopfgeldpauschalen? Gibt es da, was sind die laufenden Kosten? Was musst du für einen Einstieg zahlen? Was musst du laufend abnehmen? Es gibt so viele Netzwerke, wo man einfach im Monat Produkte abnehmen muss. Öle, irgendwelche ätherischen Öle, Wert von 200 Euro. Sowas gebe ich im Jahr nicht aus für ätherische Öle. Und das müssen die im Monat einfach kaufen, da immer überhaupt provisionsberechtigt zu sein. Also es gibt, ich will sagen, ich lege das total offen, einfach Dinge, die ich abklären würde, wenn jemand sich dafür einfach interessiert. Aber man muss sich die Sachen einfach anschauen. Es gibt nicht nur Community-Based Marketing, man kann auch anfangen zu traden, man kann Dropshipping machen, man kann Coaching-Business starten. Es hat alles Vor- und Nachteile. Und man muss halt einfach anfangen. Man muss einfach den ersten Schritt gehen. Und wenn jemand sagt, hey, das, was du machst, das klingt irgendwie spannend, schau es dir an, stell die Fragen, finde, ob das zu dir passt oder nicht. Am Anfang habe ich jeden rekrutiert oder ins Team aufgenommen, der irgendwie gesagt hat, okay, ich zahle die 49 Euro im Jahr. Mache ich inzwischen nicht mehr. Weil ich habe nämlich keine Kopfgeldpauschale. Ich bekomme kein Geld dafür, wenn jemand bei mir ins Team einsteigt. Ich habe dann erstmal einen Arsch voll Arbeit. Und dafür, die meisten ist auch gar nicht, ich mache da gar kein Geheimnis draus. Die meisten schaffen es nicht. Nicht, weil es so schwer ist, sondern weil die Disziplin dahinter fehlt und das Durchhalten fehlt. Das hast du ja auch ganz am Anfang gesagt. Einfach weil die, also ich mache da keine falschen Hoffnungen. Also es ist einfach viel Arbeit. Aber man lernt so viel dabei. Man lernt so viele coole Leute kennen. Man lernt über sich selbst so wahnsinnig viel. Also wenn man wirklich Unternehmertum als Lifestyle leben möchte, ist es eine coole Möglichkeit. Wenn man selber keine Idee hat, so ich möchte jetzt einen neuen Toaster erfinden oder.
Ja. Aber die Leute können auch in Deutschland sitzen. Die müssen jetzt nicht irgendwo in Costa Rica oder in anderen Ländern sitzen. Die können ihr Business aus Deutschland rausmachen, wenn sie gern möchten.
Natürlich. Warum auch immer. Natürlich. Also, natürlich, die können überall sein. Die können überall eigentlich auf der Welt sein. Theoretisch, offiziell muss man in einem Land sein, wo der Markt wirklich für die Ketone jetzt in dem Fall, wo der wirklich eröffnet ist. Aber ist ja in Costa Rica beispielsweise nicht. Und der CEO weiß, dass ich hier sitze. Also, wir sagen, es ist eine Firma, die wirklich super innovativ auch sich um uns kümmert. Wir sind ja nicht angestellt bei der Firma. Das ist vielleicht noch wichtig fürs Verständnis. Wir sind ja alle unabhängige Unternehmer letzten Endes. Aber die Firma, dadurch, dass wir so ein stabiles und mit super guten Tools ausgestattetes Team sind, schaut der CEO immer, was er machen kann, um uns irgendwie was Gutes zu tun und findet wirklich da einfach Lösungen. Also jetzt konkretes Beispiel ist, ich hatte einen Account in Deutschland und bin dann aber ja nach Costa Rica ausgewandert und ich habe total viel Geld verloren, weil ich das immer umwechseln musste, Euro in Dollar dann hier. Und ich habe da 11% meiner Provision im Monat verloren einfach. Und ich habe versucht, das umzustellen und das ging nicht. Der Support hat immer gesagt, Jenny, das geht nicht, du kannst das nicht machen. Und dann haben wir rumgejammert und die Assistentin vom CEO erwischt und die hat mir dann geholfen, das umzustellen. Und die haben das dann einfach möglich gemacht, weil es so eine kleine Firma ist und weil wenn die wollen, dann können die und dann machen die auch. Und so viele Leute sagen so, hey, ich will nicht was Neues machen wegen der Sicherheit, aber was ich eigentlich mal anregen möchte zu überdenken, ist, wie sicher ist dein Arbeitsplatz? VW zum Beispiel. Ist es nicht einfach eine viel wertvollere Sicherheit, wenn du mit einer Firma zusammenarbeitest, die einfach sagt, ich weiß, du bist in Costa Rica, ich weiß, eigentlich steht das in unserer AGB, dass du da nicht sitzen darfst, aber wir machen das einfach trotzdem und wir unterstützen dich. Dabei ist das nicht eigentlich eher Sicherheit, wenn du, also dieses Konzept von Sicherheit einfach mal zu hinterfragen.
Ja, ich habe jetzt noch zwei Kategorien hier im Podcast, die ich gerne mit dir machen würde. Eine ist Freestyle. Hier geht es drum, ich schau dich. Teste deine Spontanität.
Ich kann nicht rappen.
Nein, du musst nicht rappen. Du könntest gerne rappen, natürlich. Ich hau dir einfach ein paar Begriffe um die Ohren oder Sätze und du sagst einfach, was dir spontan dazu einfällt.
Okay.
Was bedeutet für dich ganz persönlich unternehmerische Freiheit?
Die ganzen Ideen, die ich habe, auch wirklich umsetzen zu dürfen. Also früher in der Pharmaindustrie, wenn ich eine gute neue Idee hatte, alles zu revolutionieren in der Qualitätssicherung, war mein Chef da meistens nicht so begeistert von, weil es einfach Zeit und Geld kostet. Heute, wenn ich mir einfach überlege, ich will jetzt heute alles anders machen, mache ich das einfach.
Okay. Vertrittst du die These, dass man als Unternehmerin auch immer ein bisschen Glück braucht?
Glück ist nett, aber ich finde, man sollte ein System oder einen Plan haben, was halt auch funktioniert, selbst wenn man das nicht hat.
Okay, schön. Was würdest du sagen, du musst dich jetzt festlegen auf eine Eigenschaft. Was ist die wichtigste Eigenschaft, die eine Unternehmerin mitbringen sollte?
Eine. Das geht nicht. Eins geht nicht.
Doch, geht.
Also ich glaube, okay, ich nehme die, glaube ich, am Anfang am wichtigsten ist. Und das ist eigentlich die Fähigkeit, sich selbst zu führen, weil da ist halt keiner mehr, der sagt, was du tun sollst. Also bedeutet, handlungsfähig zu bleiben, auch wenn du dich nicht danach fühlst, auch wenn du eigentlich gar nicht willst. Also handlungsfähig zu bleiben, auch trotz deiner Emotionen.
Ja, schön. Hast du so einen Lieblingsscheitermoment in deinem Leben, wo du sagst, da bist du richtig auf die Schnauze gefallen, aber da ist was richtig Geiles raus entstanden? Also ein paar hast du ja schon genannt.
Das Problem ist, ich finde es schwierig, das als Scheitermoment zu betrachten, wenn sich das dann gedreht hat. Also mein Filter da drauf verändert sich dann. Also ich habe so viele so Turning Points gehabt eigentlich. Ich habe einen schönen vielleicht, ich weiß nicht, ob er wahnsinnig groß ist, aber er ist auf jeden Fall für mich sehr, sehr bedeutend gewesen. Ich habe eine Mentorin gehabt, die gestern vor einem Jahr gestorben ist und die das ganze Team, mit dem ich zusammenarbeite, eigentlich gegründet hat und die für mich den Fokus und das Herz von unserem Team und unserer gesamten Kultur ausmacht. Und als die gestorben ist, habe ich wirklich, wirklich, da war ich wütend, da war ich verzweifelt, weil mir fehlte der Leuchtturm. Das ist so wie, als wenn der Leuchtturm plötzlich aus ist. Und ich bin dann eigentlich monatelang wie so ein verlorenes Schiff da im Ozean umeinander gependelt und habe einfach nur funktioniert, aber ich habe nicht gesehen, wo ich hin muss. Und das war kein Scheitern in dem Sinne, aber ich habe sehr viele Dinge ausprobiert, die einfach nicht funktioniert haben, aber mich trotzdem so ein bisschen über Wasser gehalten. Und da ist ein total schöner Shift dann raus entstanden. Nämlich, ich habe dann eine neue Mentorin gefunden, nämlich bezeichnenderweise ihre beste Freundin, die mich jetzt 1:1 unterstützt und durch die ich gelernt habe, dieses Fehlen von meinem Leuchtturm so zu substituieren, dass ich mein eigener Leuchtturm eigentlich bin. Und ohne, dass mir mein Leuchtturm weggenommen wurde, hätte worden werde, wäre ich nie an diesen Punkt gekommen, so schnell mir das selber eigentlich geben zu müssen. Also für mich ist es rückblickend noch nicht so, dass ich bin immer noch in der Trauer darüber. Aber ich komme immer mehr dahin, dass ich das annehmen kann, dass mir eigentlich dadurch eine Möglichkeit geschenkt wurde, anstatt dass mir was weggenommen worden ist, dadurch.
Okay. Wenn jetzt eine Fee kommen würde und würde sagen, du darfst dir eine Superkraft aussuchen, die du für immer hast.
Ach, ich dachte, ich darf mir welche was wünschen. Hätte ich gesagt, da vorne hätte ich gesagt, ich will den Pool da vorne. Jetzt. Eine Superkraft. Mein erster Gedanke war Gedanken lesen, aber eigentlich kann ich das schon gefühlt. Das wäre ein bisschen albern. Gefühlt. Mir fällt noch was Besseres ein. Fliegen. Früher im Traum konnte ich fliegen und ich konnte luzide träumen. Und dieses luzide Träumen hat mich so realistisch fühlen lassen, wie das ist, wenn man einfach schwebt und fliegt. Das würde ich gerne können. Und luzid träumen und fliegen im Traum kann ich auch schon nicht mehr. Und ich merke oft, wie wenn ich doch mal fliege durch Paragliding oder so, dass ich ein bisschen da wieder hin zurückkomme. Es macht doch sehr viel Angst. Aber ja, ich hätte Lust, wieder zu fliegen. Wieder.
Ja, okay, cool. Die letzte Kategorie nennt sich Props. Hier geht es drum, einmal ein oder mehrere Bücher zu empfehlen, die dich besonders motivieren, inspirieren, und einen Songtitel.
Also der Songtitel ist super einfach für mich. Es gibt so ein Lied, das ist von Super High, also Super minus HI geschrieben, und es heißt Following the Sun, und es bebildert eigentlich sehr schön, wie ich mich gerade sehe oder was so ein bisschen meine Vision oder mein Ziel ist, was ich möchte, dass meine Geschichte eigentlich mit anderen macht. Soll ich den Text vorlesen oder blendest du den ein?
Kannst du gerne machen, ne?
Singen tue ich jetzt nicht. Also der Text geht, maybe I don't wanna know the way home, taking on a journey, I've got places to go. Wanna chase a miracle? It's possible, you just gotta open the door. Darling, it's cold out there, don't fear the road, just come along with me, you're not alone out there. Let's write a song, make up the melody. If you're looking for me, baby, you know you can find me following the sun.
Sehr schön.
Das ist das Lied, Following the Sun von Super High und Buch oder nett, dass du mir erlaubst, mehr als ein Buch zu benennen. Also unternehmerisch, gerade ist mein absolutes Highlight. Ich wollte eigentlich die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss lesen und durch irgendeinen Fehler oder irgendwas bin ich bei Tools der Titanen gelandet. Und das ist eine Zusammenfassung von allen Podcasts von Tim Ferriss, nämlich der Tim Ferriss Show, von diesen ganzen krassen Leuten, super viele Tools. Und zwar ist der Untertitel die Taktiken, Routinen und Gewohnheiten der Weltklasse, Performer, Ikonen und Milliardäre. Und das ist in 3 Unterthemen aufgegliedert, nämlich einmal den Bereich Gesundheit, einmal Reichtum und einmal Weisheit. Also das ist wirklich, es ist die Büchse für der Pandora für mich gerade. Das war auch der Grund, warum ich jetzt wieder oder das erste Mal in meinem Leben überhaupt gefastet habe für 3 Tage, obwohl ich mit Ketonen und Ketose arbeite. Wirklich fast ein bisschen spät damit anzufangen, aber besser spät als nie. Das ist wo ich gerade super viel Input für mich rausziehe und was wirklich ein Buch ist, wo man immer wieder, das muss man mehrfach hören, obwohl ich eigentlich kein Fan von mehrfach Bücher hören bin, aber das gibt mir gerade sehr, sehr, sehr viel. Früher habe ich sehr, sehr viel über Beziehungen Content gemacht und das sind so meine Highlights auf jeden Fall aus der Beziehungswelt. Das ist einmal für Männer David Data, Der Weg des wahren Mannes.
Okay.
Wer das noch nicht gehört hat, das sollten auch am besten irgendwie heranwachsende Jungs sollten das auf jeden Fall hören. Gibt's auf Spotify sogar als Hörbuch gekürzt, kostenlos. Braucht man nicht mal kaufen, braucht man einfach nur hören. Ist, glaube ich, die Grundausstattung für jeden Mann, um in der Welt mit Frauen klarzukommen. Auf dieser Beziehungsebene finde ich Stan Tatkin noch total gut. Er hat so ein Buch geschrieben, Wired for Love, wo wirklich eine andere Form der Beziehung eigentlich oder Beziehungsarbeit viel mehr dargestellt wird, als sie in unserer Gesellschaft gelebt wird. Nämlich ein Ansatz, der basiert auf wirklich Verantwortung füreinander. Nicht so dieses, boah, ja, ich gehe da raus in die Welt und jeder macht so sein eigenes Ding, sondern nein, wenn man sich für eine Beziehung entscheidet, dann ist man auch füreinander eigentlich verantwortlich, so wie das früher war einfach. Und das macht sehr viel Ruhe im Nervensystem. Also das ist das Beziehungskonzept, an das ich glaube, auch wenn ich im Moment nicht in einer Beziehung bin. Und meine größten Transformationen so in der Persönlichkeitsentwicklung oder meine Traumata aus der Kindheit aufzulösen und so weiter, ist, habe ich geschafft mit Techniken von Tia Swan. Es gibt ein Buch von ihr, es hat einen total blöden Titel, der heißt Den Schatten umarmen und das ist einfach eine Technik, die sie entwickelt hat, auch in der Arbeit mit Leuten mit posttraumatischer Belastungsstörung, also wirklich Kriegsveteranen, die einfach eigentlich durch sind. Die sind einfach durch eigentlich. Und eine Technik entwickelt, die jeder eigentlich selber durchführen kann. Es ist schön, wenn man sie begleitet macht, aber die wirklich so einen Erste-Hilfe-Ding ist für das Aufarbeiten von eigenen Themen super, super kraftvoll. Finde ich super spannend. Hat mich unfassbar weitergebracht.
Ja, cool. Das war's schon. Ich dachte, da kommen jetzt 20 Buchempfehlungen, so wie das im Vorgespräch war.
Thorsten steht so auf, geht sich einen Kaffee holen, ist gar nicht mehr im Bild. Nee, ich habe wirklich diesen Fokus gesetzt, aber das sind wirklich einfach Bücher. Ich weiß nicht, wie oft ich sie empfohlen habe, Leute. Einfach so vielen Menschen habe ich diese Bücher immer wieder ans Herz gelegt und einfach auch sehr, sehr wertvolles Feedback bekommen. Also wenn ich 3-4 Bücher mit dem bedürfte auf einer einsamen Insel oder hier nach Costa Rica, das wären sie.
Ja, cool. Ja, dann vielen, vielen Dank.
Ich danke dir.
Mic Drop, das war der Real Talk mit Jenny. Ich bin mir sicher, ihr konntet euch den einen oder anderen Impuls herausziehen. Auf jeden Fall mutig sein, euren Träumen folgen. Einfach loslaufen, einfach machen. Und dann entsteht was Wundervolles. Wenn ihr noch mehr von Jenny wissen wollt, dann checkt mal die Shownotes. Dort verlinke ich ihre ganzen Kanäle, wo ihr sie finden könnt. Auch wie ihr dann an Ketone herankommt, wenn euch das interessiert oder selber drüber nachdenkt, ins Community-Based Marketing einzusteigen. Also alles Relevante in den Shownotes. Und das soll es auch für heute gewesen sein. Ich bin draußen wie Reflexionen Part 1. Die neue EP von meinem Homie LST, der Funky Child. Checkt das aus, mega hörenswert. Und was auch mega hörenswert sein wird, ist die neue Folge von Unternehmer Jam Session, die nächsten Freitag erscheint, wenn es wieder heißt Release Friday. Neue Folge Unternehmer Jam Session. Bis dahin kommt gut durch die Zeit. Ciao, ciao.